Heute unser Thema im Podcast Private Equity und Private Capital. Alternative Investments, der Podcast für Investmentprofis. Die Zukunft des Investments beginnt hier. Willkommen bei der Alternative Investments Podcast, wo wir die spannendsten Chancen außerhalb der traditionellen Märkte entdecken. Von exklusiven Immobilienprojekten bis zu disruptiven Technologien. Wir helfen institutionellen Investoren, klügere Investmententscheidungen zu treffen.
Matthias von Randburg. Ich bin Gründungsinitiator und Geschäftsführer der Nextus GmbH. Wird Ihnen namentlich oder den meisten Ihrer Zuhörer nicht so viel sagen. Es ist ein relativ moderner Aktienmanager, der seinen Anlageprozess inspiriert hat in dem, was Private Equity Manager machen und dieses überträgt auf das Management liquider Aktien.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Heute geht es in diesem Investoren-Plattform-Podcast ja mal um andere Themen. Bisschen herausforderndes Thema, würde ich sogar sagen. Private Equity, was macht es so performant? Ja, mit Hilfe eines Leverage Buyout Fonds. Ja, und es geht um die Verdoppelung der Rendite mit Beta-Transformation. Man investiert nicht nur in eine Aktie, sondern in Eigen- und in Fremdkapital. Wir klären heute auch Begriffe wie Up- und Downside-Volatilität, der Vorteil der schöpferischen Zerstörung und was ist Rechtsschiefe. Ja, aus diesem Grund haben wir Sie zu diesem Podcast eingeladen. Klären wir am Anfang einfach Begriffe. Ich bedanke mich, dass Sie schon mal dabei sind. Private Danke. Equity. Was machen Sie anders? Tasten wir uns langsam heran. Wir wissen, wir machen ja viele Podcasts und ich habe schon viele Fachbegriffe genannt, dass wenn man zu viele Fachbegriffe nennt, das Gehirn einfach irgendwann anfängt abzuschalten. Darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir heute viel erklären und auch Beispiele nennen. Fangen wir wirklich ganz von oben an. Was ist die Definition von Private Equity? Ein Vorschlag von mir. Private Equity bezeichnet privates Beteiligungskapital, was nicht in börsennotierte Unternehmen investiert wird. Ziel ist es, durch gezielte Einflussnahme auf das Management und die Unternehmensentwicklung eine Wertsteigerung zu erzielen. Ja, und beim späteren Verkauf der Unternehmensanteile eben dann Gewinne zu realisieren. Das ist eine sehr allgemeine Definition. Wären Sie damit einverstanden?
Das ist tatsächlich, wie die Private Equity Industrie sich darstellt. Und das ist auch richtig. Ja, wir haben das Universum der liquiden gehandelt, börsennotierten Unternehmen. Da kann jeder sich mit kleinen Anteilen beteiligen. Private Equity nimmt Unternehmen in der Regel ganz über. Manchmal werden die Unternehmen von der Börse rausgenommen, manchmal werden sie von Familienbesitz in einem Private Equity Fonds eingekauft. Der entscheidende Aspekt bei Private Equity ist tatsächlich, dass man eine kontrollierende Inhaberrolle einnimmt als Private Equity Manager und, wie Sie es eben gesagt haben, dann auch versucht, die operative Effizienz dieses übernommenen Unternehmens zu verbessern. Aber ein ganz wesentlicher zusätzlicher Aspekt von Private Equity ist, dass diese Firmenübernahmen auch in der Regel mit einem relativ hohen Anteil, ungefähr 50%, mit Fremdkapital übernommen werden. Private Equity Fonds haben in der Regel relativ lange Haltedauern, weil man kann sich klar vorstellen, eine Firma zu übernehmen, sie zu restrukturieren und dann daraus tatsächlich auch Ergebnisse zu produzieren. Das braucht ein bisschen Zeit. Deswegen ist die Laufzeit in der Regel so bei 10 bis 12 Jahren und es werden im Durchschnitt pro Private Equity Fonds ungefähr 15 Unternehmen übernommen.
So, jetzt kommen Sie ins Spiel. Ein bisschen anders. Nextus oder nennen wir es vielleicht verfeinert. Also normalerweise ist ja Private Equity für Privatanleger nichts, beziehungsweise was für die Profis, also ich nenne es mal die Ultra-High-Net-Worth-Individuals, also die reichen Privatpersonen, Stiftungen, Family Offices. Aber auch die freut es, wenn es einfacher geht, wenn vielleicht hier eine WKN-Nummer existiert und sie übersetzen Private Equity quasi auch in einen Publikumsfonds. Der heißt Nextus US Buyout Style Fonds. Ist das soweit auch okay?
Ja. Ich sag's mal so, um zu verstehen, woher wir kommen und warum wir auf die Idee gekommen sind, nochmal einen Aktienmanager zu gründen, der wieder was anderes macht, da muss es schon was Besonderes sein, weil ich glaube, es gibt genug gute Aktienmanager da draußen. Unsere Gründung geht letztlich darauf zurück, dass an der TUM, also Technische Universität hier in München, wirklich einzigartiges Research zu Private Equity zurzeit geleistet wird. Und das liegt daran, dass die TU München auf einen einzigartigen Datensatz der vollständige Transparenz über diese Private Equity Industrie verschafft und uns erstmalig in der Finanzwissenschaft ermöglicht, die Werttreiber des Anlageprozesses von Private Equity Manager viel detaillierter zu erfassen, zu messen, ihre Wirkung. Woher kommt die gute Performance? Sie haben es eben gesagt, Private Equity macht mehr Rendite. Ja, das stimmt. Langfristig kann man sagen, dass Private Equity Manager ungefähr die Performance eines breiten Aktienportfolios fast verdoppeln. Ein Viertel oder ein guter Teil dieser Verdopplung wird über Gebühren wieder abgezogen, aber am Ende sind die Investoren in der Regel recht zufrieden, weil sie mehr als mit dem liquiden Markt verdient haben. Und das Spannende an diesem TU München Datensatz, und das hat auch dann die Gründung ausgelöst, ist, dass man heute zeigen kann, dass die Art und Weise, wie Private Equity Manager Leverage einsetzen, viel weniger spekulativ ist als weitläufig geglaubt und vor allen Dingen der zentrale Renditetreiber ist. Aber nicht, weil man die Risikoallokation in Aktien verdoppelt durch Leverage, sondern weil man die Art und Weise, wie die Aktienrisikoprämie sich entfaltet, verbessern kann durch die Art des Leveragens von Buyout Managers. Und das ist ein Thema, das ist ein bisschen technisch anspruchsvoll. Da geht es darum zu verstehen, wie Fremdkapital, was ohne Rückgriffsrechte auf das Vermögen des Kapitalaufnehmers, also desjenigen, der sich Kapital leiht, auf Aktienrenditen, die typischerweise recht schief verteilt sind, auswirkt. Ein Thema, was wir in der Finanzwissenschaft nie betrachtet haben und jetzt erstmalig in den letzten 3-4 Jahren zunehmend untersuchen und mit unfassbar interessanten Erkenntnissen. Und das ist das, was Nextus ausgelöst hat, die Gründung von Nextus.
Gehen wir dann mal in die Tiefe rein und tasten wir uns weiter voran. Sie haben schon ein paar Begriffe genannt, die werden wir auch gleich nochmal klären. Also die Herausforderung Private Equity, Liquidität, das investierte Kapital ist meist für mehrere Jahre gebunden und nicht kurzfristig verfügbar. Vorteil, Private Equity bietet potenziell hohe Renditen. Risiko auf der anderen Seite, es besteht die Gefahr eines Totalverlustes, okay, klar, insbesondere bei jungen oder sanierungsbedürftigen Unternehmen. Hohe Mindestinvestitionen, Markt- und Konjunkturrisiken, gut, um sie alle zu nennen, politische Unsicherheiten, Zinsänderungen, wirtschaftliche Schwankungen können die Wertentwicklung besonders beeinflussen, Trump-Zölle und so weiter. Jetzt haben Sie einen Begriff genannt, Leverage. Leverage Buyouts, Private Equity Fonds nutzen ja häufig Fremdkapital, also das Leverage, um Unternehmensübernahmen zu finanzieren. Und durch die Hebelwirkung können Gewinne eben überproportional gesteigert werden, was zu einer rechtsschiefen Renditeverteilung beträgt. Fangen wir mit den Leveragen an. Was leveragen Sie da genau, beziehungsweise wie machen Sie das?
Was wir leveragen, ist am Ende des Tages, kaufen wir auch nur Aktien. Und das heißt, wir stellen unsere Aktien als Sicherheit. Es ist an der Stelle ganz wichtig zu unterscheiden, welche Art von Leverages es gibt. Wenn ein Kapitalanleger zu seiner Bank geht und sagt, ich möchte eine Immobilie finanzieren oder ich möchte mein Aktiendepot beleihen, um aggressiver in Aktien investieren zu können und so fort, dann kriegen sie Leverage zur Verfügung gestellt, das wird besichert. Aber wenn diese Sicherheit nicht genügt, um den Kredit später mal zu tilgen oder ähnlichen, dann haften sie mit ihren sonstigen Vermögen für diesen Kredit. Das ist der normale Kredit. Jeder Deutsche, der eine Immobilie kauft, der hat eine Hypothek aufgenommen, die Immobilie wird als Sicherheit gestellt. Wenn diese Hypothek nicht mehr bedienen kann, wird die Bank das Haus verpfänden, aber wenn der Erlös nicht genügt, um zu tilgen, haftet man ja trotzdem mit seinen sonstigen Vermögen. Leverage Buyouts oder Kapitalgesellschaften ganz allgemein leveragen ein bisschen anders. Dort wird in der Regel der Kredit non-recourse strukturiert. Das heißt, das Haftungsvermögen ist ja irgendwo beschränkt auf die Substanz des Unternehmens und die Gesellschafter werden nicht für die Schulden des Unternehmens, der Kapitalgesellschaft, sei es eine AG oder GmbH, in Haft genommen. Und wenn es diesen Ausschluss von Rückgriffsrechte auf die sonstigen Vermögenspositionen, die über die Sicherheit, die man als Kreditnehmer gestellt hat, hinausgehen, für sich erschließt in der Kreditvereinbarung, dann sprechen wir von Non-Recourse-Finanzierung von Fremdkapital ohne Rückgriffsrechte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil ein Aktienportfolio, wo Sie Aktie für Aktie mit Non-Recourse-Fremdkapital aggressiver aufstellen, entfaltet sich ganz anders, als wenn Sie das gleiche Aktienportfolio zum Beispiel über einen Futures oder über eine normal geleveragte Struktur aggressiver aufstellen.
Ist das immer so? Ich meine, woher wissen Sie das? Ist es quasi mit dem Datenpool der TU München? Hätten Sie vielleicht ein Beispiel?
Ja, ich würde ganz gerne an der Stelle mal den Begriff Rechtsschiefe einbringen.
Ja.
Rechtsschiefe ist eine statistische Eigenschaft einer Verteilung. Wir reden jetzt über Aktienrenditenverteilung.
Kann ich das so verstehen? Also, Sie hatten es ja vorhin mit Asymmetrie beschrieben.
Ja.
Der Renditeverteilung.
Also
ist das sowas wie ein Lotto-Los, bei dem die Chance auf einen großen Gewinn besteht, aber die meisten Lose doch geringere oder keine Gewinnchancen haben?
Also wenn Sie anschauen, was im Durchschnitt die Lottogewinne pro Einwohner Deutschlands waren, dann werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass jeder von uns einen relativ hohen Mittelwert an Lottogewinn hat, aber am Ende haben die nur 20 oder 30 Personen realisiert und ein paar Millionen sind leer ausgegangen. Der Mittelwert dieser Verteilung ist sehr hoch, weil ein paar wenige 20, 30 Millionen gewonnen haben und die Mehrheit der Beobachtung eine Null produziert haben. Das heißt, der Mittelwert dieser Lottogewinnerverteilung wird recht schief sein. Das heißt, der Mittelwert ist höher als der Median. Immer wenn es ums Geld geht, Einkommensverteilung der Bevölkerung, Vermögensverteilung in der Bevölkerung, aber eben auch Aktienrenditenverteilung sind recht schief verteilt, weil ein paar wenige Großverdiener bzw. Großvermögen bzw. besonders gut laufende Aktien den Mittelwert hochziehen, während die Mehrheit der Unternehmen relativ weit unter diesem Mittelwert performt. Darf ich dazu ein Beispiel geben, der das unheimlich schön darstellt? Wenn wir über die letzten 100 Jahre alle US-Aktien betrachten, die an die Börse geführt wurden, da gibt es ein super spannendes Paper von Hendrik Bessenbinder 2018 veröffentlicht im Journal of Financial Economics. Der hat genau diese Übung gemacht. Er hat alle Aktienunternehmen, die es an die Börse geschafft haben in den USA, untersucht. Während ihrer Verweildauer an der Börse wollte er wissen, wie viele von diesen knappen 26.000 Unternehmen, die an die Börse geschafft haben, haben es geschafft, den Geldmarkt während ihrer Verweildauer an der Börse outzuperformen. Einige von diesen sind heute noch an der Börse, aber die Mehrheit ist verschwunden. Die spannende Erkenntnis aus dieser Betrachtung, und das ist das, was Rechtsschiefer ausmacht, ist folgende. Weniger als die Hälfte aller Unternehmen, die in den USA an die Börse geführt wurden, haben es während ihrer Verweildauer an der Börse geschafft, den Geldmarkt, also US Treasury Bills, outzuperformen.
Das ist ja nichts. Also, um das in Zahlen zu fassen, ja, von wie viel Zinsen sprechen wir im Schnitt?
Über die letzten 100 Jahre, also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber ich würde mal jetzt so schätzen, da lagen die Zinsen Treasury Bills so ungefähr bei 3%, 3,5%, ja. 4%. Das heißt, die meisten Unternehmen haben es nicht geschafft, obwohl sie sehr viel Volatilität produziert haben und so fort, inklusive Dividenden, diese Geldmarktrendite outzuperformen. Sie hätten eine größere Vermögensentwicklung gehabt, wenn sie ihr Geld in einem Sparbrief liegen gelassen hätten, statt diese Aktien zu halten. Und das gilt für die Hälfte aller Unternehmen, aber es wird noch schlimmer. 96% dieser Unternehmen zusammengenommen, das sind die schlechtesten 96% aller dieser Unternehmen, schaffen es zusammen, gerade mit Geldmarkt gleichzuziehen. Ja, da sind jetzt so viele Gewinner dabei, dass sie die Verluste der Schlechten ausgleichen. Das bedeutet nichts anderes, als dass nur 4%, das heißt mehr oder weniger 1000 Unternehmen, für die gesamten 50 Billionen an Wertschöpfung, die in den amerikanischen Börsen über die letzten 100 Jahre erwirtschaftet wurden, verantwortlich waren. Und jetzt möchte ich erklären, warum ist das so? Was wir hier letztlich erleben ist, der Mittelwert aller Unternehmen, die in den USA an der Börse geführt werden, liegt bei 9%. Der Median ist bei 0. Das heißt, 50% der Unternehmen waren schlechter als 0 und 50% der Unternehmen waren besser als die 0. Und in diesem positiven Spektrum gibt es ein paar, die es geschafft haben, 20, 30, 40% per annum Renditen zu produzieren und den Mittelwert auf 9% hochziehen. Ich bin ja ein bisschen finanzwissenschaftlich angehaucht, deswegen erlaube ich mir jetzt hier einen Begriff, den nennen wir die Aktienrisikoprämie. Die Aktienrisikoprämie sagt nichts anderes als, was ist die langfristige durchschnittliche Rendite, die man mit amerikanischen Aktien zum Beispiel gehabt hat und die, wie gesagt, liegt bei etwa 9%. Das ist die Überschuss, Entschuldigung, nicht bei 9, das ist da müsste man die Differenz zum Geldmarkt nehmen, da sind wir ungefähr 6%, sagen wir mal rund. Mhm. Das Entscheidende ist aber jetzt, dass von diesen 26.000 Unternehmen, die in den USA hatten, 96% zusammen ja nur gerade Geldmarkt geschafft haben. Das heißt, die ganze Aktienrisikoprämie wurde von den paar wenigen, ich nenne sie rechtsschiefe Träger, das sind die Ausreißer am positiven Rand dieser Verteilung. Man könnte sie auch die Gewinner des Kapitalmarkts im Sinne von Josef Schumpeterischer Schöpfer Zerstörung beschreiben. Diese paar wenigen Unternehmen stellen die gesamte Aktienrisikoprämie. Und das, was der Anlageprozess von Private Equity Managern ermöglicht, und jetzt schließe ich den Kreis zu Ihren Fragen, ist eine systematische prognosefreie Übergewichtung dieser Gewinnerunternehmen, ohne dass man wissen muss, wer die Gewinnerunternehmen sein werden.
Das ist spannend. Also ist doch eigentlich genau das, was wir momentan auch an den Börsen erlebt haben. Die Mag 7, die Magnificent 7, die haben performt und der Rest einfach nicht?
Es ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Mag 7 ist jetzt der Titel für die Mag 7s. Es gab aber genau dieses gleiche Phänomen so gut in jeder Dekade. Und das Lustige ist, also wenn wir die 10 wertvollsten amerikanischen Unternehmen der vergangenen 10 Dekaden, das wären 100 Jahre, betrachten, werden sie namentlich kaum noch eines von diesen Unternehmen kennen. Die sind teilweise verschwunden. Dieses Schicksal ist sehr, sehr vielen Unternehmen gefeit. Es gab immer große Unternehmen. Ich finde es auch ganz spannend, wenn wir heute denken, ja, ein Unternehmen ist 3 Billionen wert, Apple. Apple mit 3 Billionen ist das heute ein großes Unternehmen. Die großen Unternehmen vor 10 Jahren waren ungefähr 300 Milliarden groß. Wenn ein Unternehmen 15% Gewinnwachstum über 10 Jahre produziert, wird es von 300 Milliarden Bewertung auf 3 Billionen Bewertung gehen. Meine Prognose ist, dass wir in 10 Jahren die ersten Unternehmen sehen werden, die mit 30 Billionen bewertet sind. Das ist eine komplett natürliche Entwicklung, ein Geschäftsmodell, das gut läuft und 15% Umsatzwachstum produziert. Das ist jetzt nicht so absurd, wenn Sie ein gut spannendes Geschäftsmodell haben, dann wird eines dieser 300 oder dieser 3 Billionen Unternehmen in 10 Jahren auf ein 30 Billionen Unternehmen gehen. Und so können Sie die Weltgeschichte zurückgehen. Das Spannende ist, wir kennen die Mag 7s oder die Mag 10s, wenn man so will, der 40er, der 50er, der 70er, der 80er, der 90er Jahre namentlich gar nicht mehr. Es gibt nur ein einziges Unternehmen, was es geschafft hat, 2 Dekaden hintereinander zu den 10 größten Unternehmen der amerikanischen Märkte zu gehören. Das war Microsoft. Und deswegen, es wird irgendwann was Disruptives passieren. Ja, man denke nur an iPhone und Nokia. Nokia war mal das größte Unternehmen Europas und ist letztlich in die Bedeutungslosigkeit gedrängt worden durch ein benutzerfreundlicheres Telefon und nicht mal zwingend technologisch besseres, aber Apple hat es verstanden, uns letztlich dieses Navigieren mit einem kleinen Device wie ein Apple iPhone einfach zu machen.
Heißt das auch, ich schweife ein bisschen ab, aber heißt das auch, wenn Sie sagen, nur Microsoft hat es geschafft, in 2 Dekaden in dieser Statistik zu sein, dass rein statistisch Apple vielleicht die nächste Dekade nicht mehr dabei ist?
Ich will so eine Prognose nicht artikulieren, weil dafür werde ich wahrscheinlich gelünscht. Aber meine Erwartung ist es, dass wir in 10 Jahren ein paar Namen dabei haben werden, die wir heute noch gar nicht kennen.
Das glaube ich Ihnen sofort. Allein dieser KI-Hype, also da werden ja...
Nicht nur der KI-Hype, es passiert auch was anderes. Wenn Sie den Wettbewerb von Unternehmen betrachten, dann ist das keine länderspezifische Geschichte und heutzutage erst recht nicht. Mhm. Und was wir zurzeit erleben, ist das auch in anderen Regionen und mit ein Grund, weshalb Trump eine derartige verrückte Zollpolitik macht, ist, weil er sich ja bedroht fühlt von China. Weil er merkt, dass Amerika dabei ist, in manchen Bereichen abgehängt zu werden von dem, was die Chinesen machen. Und die sind technologisch dabei aufzurüsten. Sie haben größeres Skalenpotenzial alleine wegen ihrer riesigen Bevölkerungsstruktur und so fort und so weiter. Das heißt, wir leben in einer Welt, bei der es eine kontinuierliche Erfindung von Geschäftsmodellen gibt. Wir können gar nicht sehen, was alles in der Grundlagenforschung und in über die ganze Welt verteilt zurzeit an neuen Geschäftsmodellen an Entstehen ist und an neuen Technologien am Reifen ist und so fort und so weiter. Man denke nur an DeepSeek, das ist ja noch nicht so lange her. Plötzlich gibt es einen KI-Betreiber, der zu einem Zehntel der Gebühren und Kosten von einem ChatGPT die gleiche Dienstleistung zur Verfügung stellt, aber noch viel entscheidender, als Open Source diese zur Verfügung stellt. Das heißt, der kannibalisiert das Geschäftsmodell dieser KI-Institutionen. Irgendwann ist es vielleicht nur noch die Infrastruktur, die zählt. Also da gibt es so viele Entwicklungen. Und wir haben eine ständige Veränderung der Führungsschaft, was zurzeit interessant ist, und das gab es in der Form in der Weltgeschichte noch nie. Die Mag 7s haben eine gewisse globale Monopolstellung. Das ist für mich ein ganz interessanter Aspekt. Amerika hat gar kein Interesse, diese Monopolen zu zerschlagen, weil sie eine globale Monopolernte verdienen. Das war in der Vergangenheit, wenn man an AT&T oder das Imperium von Rockwell und viele andere ähnliche Institutionen, die wurde irgendwann mal zerschlagen. Wenn diese Institutionen, wenn Google und Facebook nur den amerikanischen Markt bedienen würden, glaube ich, hätte man schon da eingegriffen. Aber weil sie ja Amerika reich machen, indem sie den Rest der Welt, das gilt vor allen Dingen für Amazon meines Erachtens und auch für Google oder Microsoft, letztlich Grundinfrastruktur zur Verfügung stellen, gibt es kein großes Interesse, die zu zerschlagen. Aber das wird irgendwann passieren. Nicht zwingend zerschlagen, beziehungsweise es werden dann irgendwelche Gegenbewegungen oder Kräfte entstehen, die auch mal dagegen, gegen deren Machtvorstellung wirken werden. Davon bin ich überzeugt.
Sie haben Trump angesprochen. Also könnte ich auch sagen, Trump hat Angst vor dieser schöpferischen Zerstörung und versucht das einfach mit diesen Zöllen aufzuhalten?
Über Politiker lasse ich mich ungern aus, okay. Ich würde so viel sagen, ich habe keine Ahnung, was Trump denkt. Aber Amerika hat sicherlich einen höllischen Respekt vor der wirtschaftlichen Macht, die in China am Entstehen ist. Und deswegen versuchen sie, Gegenmaßnahmen einzuführen. Und Zollpolitik ist sicherlich nur ein Konzept, aber es geht ja auch weit darüber hinaus, die letztlich die technologische Führerschaft und die wirtschaftliche Führerschaft Amerikas sozusagen schützen wollen.
Komm auf die Rolle Nextos. Also, wenn ich es mal so grob zusammenfassen möchte, wir haben noch einen Begriff genannt von, ist es richtig, wenn ich sage, diese Beta-Transformation? Das ist eine von Ihnen entwickelte Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Rechtsschiefe von Aktienrenditen zu verstärken.
Ja, ich versuche das mal an einem einfachen Beispiel darzustellen, was passiert, wenn man Leverage auf rechtsschief verteilte Aktienrenditen produziert. Aber vorher vielleicht nochmal was anderes, damit das Ganze im richtigen Kontext eingeordnet werden kann. Nummer eins, wir haben nicht Beta-Transformation erfunden. Die Beta-Transformation ist ein Risikomanagement-Verfahren, das in der Private Equity seit 40 Jahren angewandt wird mit riesengroßem Erfolg. Wir haben das nur kopiert. Was wir alle nicht vorher konnten, bis diese TUM-Datensätze ja ausgewertet werden konnten, ist zu messen, wie viel von der Performance von Leverage Buyouts insbesondere auf diese Beta-Transformation zurückzuführen ist. Und ohne da jetzt in Details reinzugehen, 100%. Was die TU München auch zeigen kann, ist, und deswegen ist das wichtig, also ich hole dir ein bisschen raus, weil der Glaube in unserer Welt ist, dass die Private Equity Industrie so riesen tolle Performances produziert, weil sie eine aktivistische Inhaberrolle übernehmen und die besseren Manager darstellen und die Unternehmen total transformieren. So, eines der Ergebnisse aus dieser TUM Research, die ein Drittel aller Private Equity Transaktionen dieser Welt untersucht hat, das sind 15.000 einzelne Buyout-Transaktionen, ist, dass Private Equity geführte Unternehmen kein bisschen höhere operative Effizienz haben als börsennotierte vergleichbare Unternehmen. Das war unheimlich erschreckend und hat uns alle vor einen riesen Fragezeichen gestellt. Wie kann es sein, dass Private Equity die Aktienrendite verdoppelt, aber die Unternehmen, die sie übernehmen, keine höhere operative Effizienz entfalten? Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen präzisieren.
Das klingt ja eigentlich unlogisch.
Dafür muss man erstmal verstehen, was Beta-Transformation nachher macht. Der Punkt ist, wir versuchen, die Performance von Private Equity Manager zu erklären über etwas, was sie im Vertrieb gerne nach vorne stellen und mit Beispielen auch immer wieder unterlegen können. Aber sie zeigen immer nur die erfolgreichen Beispiele. Ungefähr 20% aller Private Equity Transaktionen sind fast Vollabschreiber. Dafür haben sie aber eine überproportional starke Portion an den Guten. Gehen wir nochmal ganz kurz auf, was sie tatsächlich schaffen. Private Equity geführte Unternehmen charakterisieren sich im Vergleich zu ähnlichen, also man könnte sagen, im Vergleich zum Branchendurchschnitt, charakterisieren sich durch etwas langsamerem Umsatzwachstum, dafür eine etwas höhere Marge und einen höheren Cashflow. Der höhere Cashflow ist eine Notwendigkeit, wenn ich ein Unternehmen mit mehr Fremdkapital auflade, dann brauche ich mehr Free Cashflow, um die Schulden überhaupt bedienen zu können. Deswegen erhöhen sie die Marge. Die Erhöhung der Marge führt zu einem wettbewerblichen Nachteil im Vergleich zu anderen Unternehmen, deswegen wachsen sie ein bisschen langsamer. Die Performance von Private Equity geführten Portfolien, nicht Unternehmen, resultiert dadurch, dass statt das ganze Portfolio zu hebeln, werden sie jede einzelne Übernahme, die sie tätigen, mit sehr viel Fremdkapital aufladen. Dadurch verstärken sie die Erfolgsportion des Aktionärs, des Gesellschafters, das sind sie. Das machen sie bei allen ihren, sagen wir, wenn sie 15 Unternehmen übernehmen, macht sie das bei allen ihren 15. Und weil dieser Leverage ohne Rückgriffsechte gestaltet ist, müssen sie die Gewinne, die an den besonders gut laufenden Unternehmen in ihrem Portfolio, wo sie ihre Portion verdoppelt haben, nicht verwenden, um eventuelle Verluste an den schlecht laufenden auszugleichen. Verluste, die am Ende des Tages vielleicht bei den Kreditgebern bleiben. Viele Menschen denken dann intuitiv, dann ist das ein Scheme, das heißt, der Kreditgeber dieser Leverage-Bio-Transaktionen, der hat am Ende des Tages zahlt die Zeche. Nein, der entscheidende Aspekt dabei ist es, dass die Private Equity Industrie durch ihren Leverage eine verdoppelte Portion an diesen 4% Unternehmen, die langfristig die Gewinner des Kapitalmarkts sind und die ganze Aktienrisikoprämie stellen, für sich erschließt und diesen Gewinn nicht Dritten als Sicherheit für irgendetwas zur Verfügung stellt. Und das erhöht die Rechtsschiefe einer Aktienverteilung und damit verdoppeln sie ihre Performance. Sie können ihre Rendite mehr als verdoppeln durch Beta-Transformation, je nachdem, wie viel Rechtsschiefe im Markt gerade stattfindet. Und Rechtsschiefe findet immer statt. Das ist nichts, was Sie nur über 100 Jahre beobachten. Rechtsschiefe ist ein Thema, was wir in 3-Monats-Betrachtungsperioden beobachten können. Natürlich dann nicht in der absolut gleichen Dimension. Es wird dann alles ein bisschen kleiner, aber es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und es ist nicht der Gewinner von gestern, der Gewinner von morgen sein wird. Häufig gibt es eine Rotation.
Also wichtig ist, dran zu partizipieren bei dieser Rechtsschiefe, ihr Spezialgebiet, also quasi von Aktienrenditen verstärkt zu profitieren. Wenn ich jetzt mitmachen möchte, Nextdos US Buyout Style Form, wie immer gibt es die Insti-Tranche, mindestens 200.000 Euro Anlage und die Anlegermöglichkeit für alle. Für wen lohnt sich jetzt dieser Fonds?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für wen lohnt sich dieser Fonds? Für all diejenigen, die Investitionen in Aktien mit dem Ziel implementieren, eine langfristige Vermögensmaximierung zu produzieren. Beta-Transformation erhöht die Volatilität und die Rendite eines Aktienportfolios. Die Volatilitätserhöhung ist asymmetrisch, das hatten Sie am Anfang mal kurz angedeutet. Asymmetrisch bedeutet, die Volatilität wird, also die Phasen, wo der Markt steigt, erleben Sie mit einer sehr stark erhöhten Volatilität. Das ist gut. Sie können in einem steigenden Markt den Markt nur outperformen, wenn Sie mehr Volatilität haben. Leuchtet ein. Genauso können Sie den Markt in einem fallenden, wenn der Markt am Fallen ist, nur outperformen, wenn Sie weniger Volatilität haben. Das, was Buyouts letztlich durch Beta-Transformation schaffen und wir letztlich im Liquiden in unser Nextdos US Buyout-Style machen, ist, wir erhöhen die Renditeerwartung des Aktienportfolios, wir erhöhen die Volatilität dieses Portfolios, aber die Upside-Volatilität wird überproportional zur Downside-Volatilität erhöht. So, und Volatilität wird häufig als Strafmaß verstanden für alle möglichen Anlageprodukte. Aber wenn Sie langfristig investieren, warum interessiert Sie die Volatilität Ihres Portfolios? Die Volatilität Ihres Portfolios ist nur relevant, wenn Sie relativ kurzfristig an Ihr Vermögen ran müssen. Wenn Sie aber ein Lifetime-Investing machen, also ich sag mal, wie ein 40-Jähriger, der ein bisschen was angespart hat und sich überlegt, ich möchte meinen Kindern Kapitalvermögen vielleicht überlassen. Der hat doch einen Anlagehorizont von 40, 50, 70 Jahren. Ewig lange. Was interessiert mich eine 20-30-prozentige Schwankung? Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, was ist die langfristige erwartete Entwicklung dieses Vermögens? Es ist ganz lustig. Ich glaube, wir Menschen sind am Ende des Tages doch recht einfache Wesen und wir neigen dazu, das zu tun, was wir einfach können und alles, was quadratisch oder keine lineare Prozesse da sind und so fort, überfordert uns ganz schnell. Das begreifen wir nicht intuitiv. Aber es gibt einen super bekannten Professor aus USA, John Cochrane, der diesen Begriff Lifetime Investing mal zusammengefasst hat. Und wenn ich darf, würde ich das wahnsinnig gerne zitieren. Er sagt, perhaps our much better knowledge and understanding of one period returns, one period portfolio maximization and market equilibrium together with liquid markets have blinded us to a clearer approach to lifetime investing in long-term borrowing. Obvious to our ancestors, und ich mache eine Klammer dahinter, and private equity managers. Wer langfristig sein Vermögen maximieren will, sollte nicht jede Periode versuchen, den Markt outzuperformen, sollte sich langfristig auf eine Strategie einlassen, die sein Vermögen maximiert, und dann ist Volatilität das falsche Strafmaß. Und das ist das, was Leverage Buyouts und wir anders machen. Deswegen ist der Nextdos US Buyout Style Fonds meines Erachtens nur geeignet für Investoren, die sagen, ich bringe mindestens 3 bis 4 Jahre mit und ich habe das Rückgrat, mal einen Rücksetzer von 20 oder 30% auszusetzen und fange nicht an, nervös zu werden mit der Vorstellung, mein Geld ist futsch. Nein, es ist nur die Bewertung eines Aktienportfolios, die ein bisschen zurückgegangen ist, aber irgendwann kommt sie wieder zurück. Die Weltwirtschaft wächst und es kann nicht passieren, dass Unternehmen langfristig in eine wachsende Volkswirtschaft über 10 oder 20 Jahre tatsächlich in Summe weniger wert sind. Das heißt, wenn wir ein bisschen weniger kurzfristig ticken würden, würden wir mit unserem Geld viel Vernünftigeres anstellen. Und die Private Equity Industry, das ist für mich ihre größte Dienstleistung an den Investor. Sie zwingt ihnen den richtigen Anlagehorizont zum Umgang mit unternehmerischen Beteiligung, mit Aktieninvestments. Dort sagt man, 10 Jahre darunter brauchst du gar nicht reinzukommen. Und das ist richtig. Aber warum sich zwingen zu lassen, das zu tun? Sind wir wirklich so, alle Anleger, die im liquiden Bereich, so ein Appell an euch, fangt mal endlich an, disziplinierter zu sein mit euren eigenen Emotionen. Wenn Sie emotional am Kapitalmarkt agieren wollen, Warren Buffett Zitat, dann lassen Sie die Finger davon. Investieren ist in unternehmerischer Beteiligung ist ein langfristiges Thema. Und wenn Sie langfristig reingehen, dann sollten Sie versuchen, die maximale Renditepotenziale zu erschließen. Und das ist das, was wir mit der Nextdos US Buyout Style und demnächst auch mit vielen weiteren Fonds Also für Europa, es wird auch eine Low-Short-Umsetzung geben, Beta transformiert lang, nicht Beta transformiert Short und so fort und so weiter. Beta-Transformation ist kein Prognoseprozess. Beta-Transformation ist eine systematische Veränderung der Aktienrisikoprämie, ist die Überführung der Aktienrisikoprämie zu einer höheren Effizienz durch eine Erhöhung ihrer Volatilität.
Private Equity, was macht so performant? Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren im Alternativ-Investment-Podcast der Investorenplattform. Danke.
Ich habe zu danken.
Heute unser Thema im Podcast Private Equity und Private Capital. Das war der Alternative Investments Podcast.